Und der Winter ist einfach schon auch eine Jahreszeit, wo du dich ein bisschen zurückziehst, ja, ein bisschen ruhiger alles angehst und ein bisschen deine Energie zusammenhältst.
Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge im Sternenstaub-Stunden-Podcast, deinem Podcast rund um die Themen moderne Spiritualität, Human Design, persönliche Weiterentwicklung und darüber, wie du ein achtsames, authentisches und erfülltes Leben im Einklang mit deiner eigenen Energie erschaffst. Herzlich willkommen zum zweiten Mal im Sternenstaub-Stunden-Podcast, liebe Linda. Ja, für alle Zuhörer, wir haben heute wieder Linda Gallner zu Gast. Linda ist Ayurveda-Gesundheitsberaterin und Human Design Coach und arbeitet wirklich ganz, ganz individuell mit den Menschen, um sie wieder voll in ihre Kraft und Energie zu bringen. Und ja, ich freue mich riesig, Linda heute wieder begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Dankeschön nochmal, dass ich nochmal da sein darf und mit meinem Herzensthema Ayurveda ein bisschen mit dir quatschen darf.
Oh, super, super gerne. Ich bin ja auch mega gespannt und das ist ja auch ein Input für mich. Deswegen, wir haben uns ja letztes Mal schon ausgetauscht, so ein bisschen zu deinem eigenen Weg. Wir haben uns letztes Mal in der Podcast-Folge über Human Design auch ausgetauscht, wie du zum Human Design gekommen bist und was auch so dein Warum und deine Vision dahinter ist. Und da können jetzt alle nochmal reinhören. Die Podcast-Folge von Dezember mit Linda werden wir auch in den Shownotes verlinken. Heute soll es jetzt wirklich um ihr anderes Herzensthema Ayurveda gehen und darum oder darüber, wie uns Ayurveda hier im Winter in Europa, würde ich jetzt mal sagen, unterstützen kann, trotzdem in unserer Kraft zu bleiben oder auch wieder mehr in unsere Kraft zu kommen, weil ich glaube, wir kennen das alle, jetzt ist es länger dunkel, es ist einfach grau, es ist trüb. Vielleicht in anderen Jahren sind wir vielleicht eher noch mehr verreist oder konnten davor auch so ein bisschen ja, fliehen vor dieser Winterträgheit und dieses Jahr sind wir ja doch, die meisten von uns wahrscheinlich doch mehr zu Hause, auch im eigenen Heimatland. Deswegen freue ich mich jetzt, dass Linda da jetzt ein paar Tipps mit uns teilt.
Ja, du hast es schon angesprochen, wir sind zu Hause und wir können nicht verreisen und so weiter. Und ich finde, man darf das auch gerne annehmen, so wie es ist, grundsätzlich mal. Und man darf auch die Jahreszeiten annehmen, weil die meisten Leute mögen den Winter nicht so gerne. Es ist kalt, es ist irgendwie matschig draußen und wir haben lieber Sommer. Wir wollen uns nicht so dick einmummeln und so. Aber ganz ehrlich, es ist so, du solltest auch wirklich deinen Körper diese Jahreszeiten auch durchleben lassen, weil wir immer überall hinreisen können, wo wir es uns gerade am schönsten vorstellen sozusagen. Und das bringt deinen Körper natürlich auch ein bisschen durcheinander. Wir sind alles zyklische Wesen und unser Körper, gerade unser weiblicher Körper, ist ja stark von allen möglichen Zyklen ein bisschen abhängig auch. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir uns auf diese Jahreszeiten auch einstellen aus ayurvedischer Sicht und den Winter auch genießen und vielleicht auch mal ein bisschen den Gang zurückschalten, weil der Winter ist vielleicht einfach auch nicht die Jahreszeit, wo wir mit voller Power rausgehen, sondern wir dürfen uns da auch wirklich ein bisschen zurückziehen und ja, einkuscheln zu Hause.
Oh, schon ganz, ganz viele wichtige Themen besprochen, das zyklische Sein. Da würde ich mich freuen, wenn wir da auch nochmal so ein bisschen drauf eingehen könnten. Und du hast gerade angesprochen, wir fliehen oft auch dieser Winterzeit. Also deiner Meinung nach ist es auch gar nicht so das Richtige, unbedingt immer im Winter in die Sonne zu reisen und unserem Körper ja dann dadurch auch mehr diese Sommerenergie auch ja auszusetzen. Also meinst du, aus der Ayurveda-Sicht ist es auch eigentlich ganz richtig, mal durch diesen Jahreszyklus zu gehen. Vor allem wir an sich sind wir auch in der Zeitzone. Ich finde es ja auch unglaublich stark. Wir haben diese vier Jahreszeiten. Ne? Wir haben den Sommer, wir haben diesen wunderschönen Herbst, wir haben den Winter und wir haben dann wieder den Frühling, den man ja auch super auf unsere kreativen Phasen übertragen kann und alles. Ja. Da ist da, glaube ich, auch ganz, ganz viel Stärke drin. Was ist denn jetzt so die Sicht aus dem Ayurveda auf den Winter?
Ja, der Winter, ich hatte ja auch in der letzten Podcast-Folge schon ein bisschen die Bioenergien erklärt und wir gucken ja immer, wir kommen ja von den Elementen her und wenn du dir den Winter anschaust, dann haben wir da ein bisschen weniger Feuer. Feuer wäre im Sommer da. Wir haben im Winter ja auch so ein bisschen einen Mix mit den Übergangszeiten. Also wir haben einerseits so ein bisschen dieses kalte Wetter, kalt ist es immer im Winter, aber es kann manchmal ein bisschen feucht sein und matschig sein. Es kann aber auch sehr trocken, ein sehr trockener, rauer Winter sein, mit sehr viel Wind auch. Und je nachdem, wie draußen das Wetter so ist, verändern sich auch die Bioenergien in unserem Körper. Das heißt, wenn es draußen matschig ist, dann kann es auch sein, dass solche Sachen wie Erkältungskrankheiten ein bisschen ja, stärker präsent sind, weil auch bei uns im Körper ja dieses bisschen Schleimige ein bisschen mehr rauskommt. Also Kapha heißt die Bioenergie dazu, die da ein bisschen erhöht auch ist, wenn es draußen matschig und nass ist und kalt ist. Wenn es jetzt wirklich im tiefen Winter richtig, richtig kalt ist, wirklich so eine klirrende Kälte ist und so wirklich auch eine trockene Kälte und vielleicht auch ein paar ja, Winterstürme mit dabei sind, dann haben wir ganz klar das Vata-Dosha erhöht, also die Bioenergie Vata, wo eben ja die Elemente Luft und Äther eher eine Rolle spielen, die zu eher Trockenheit führen. Also nicht so dieses Schleimige, sondern dieses Trockene. Und in beiden Fällen haben wir eben diese Kälte mit drin. Das heißt, wir dürfen uns im Winter ja uns schön warm einmuckeln sozusagen, auch gucken von der Ernährung her, dass wir ja möglichst warme Speisen zu uns nehmen. Also Rohkost und Salate sind aus ayurvedischer Sicht nichts für den Winter. Auch ja, schöne wärmende Gewürze verwenden, schön Wurzelgemüse, Nährendes verwenden, auch vielleicht ein bisschen mehr Fett mit reingeben, gerade wenn es richtig kalt ist, weil unser Verdauungsfeuer im Winter eigentlich sehr stark ist, weil sich das Feuer wirklich konzentriert in der Körpermitte, wo verdaut wird. Und das heißt, wir können dann auch wirklich diese ganzen nährenden Speisen, die wir im Winter einfach brauchen, um uns warm zu halten, auch gut verdauen.
Also ist es auch normal, dass man vielleicht im Winter auch ein bisschen dazu neigt, mehr zu essen, dadurch, dass das Verdauungsfeuer ja auch präsenter ist und man vielleicht auch so ein bisschen mehr braucht, einfach um diesen Widerstand auch herzustellen.
Du brauchst einfach ein bisschen mehr, um diese Körperwärme sozusagen auch zu erzeugen und kannst, wie gesagt, weil dein Verdauungsfeuer sich auch auf den Winter eingroovt, kannst diese ja fettigen Speisen vor allem auch besser verdauen, als du das im Sommer zum Beispiel kannst, ja.
Wenn einen jetzt so diese komplette Trägheit so erschlägt, und ich glaube, das geht vielen so, vielleicht ist Januar noch nicht unbedingt der Zeitpunkt, aber das kommt dann so ab Februar, vielleicht auch Beginn März noch, dass diese komplette Trägheit irgendwie durchkommt, dass man morgens nicht so gut aus dem Bett kommt, irgendwie keine Motivation, keinen Antrieb hat. Was kann man da aus ayurvedischer Sicht auch vielleicht tun, um da ein bisschen mehr in den Schwung zu kommen, auch ein bisschen mehr in die Leichtigkeit wieder zu kommen?
Ja, also was da passiert, ist letztendlich auch in dir drin passiert immer das Gleiche, was draußen in der Natur sozusagen passiert. Schau raus, was in der Natur passiert. Immer dann, wenn sich in der Natur draußen irgendwas verändert, verändert sich auch in dir drin was. Und die Eigenschaften, die wir draußen in der Natur wiederfinden, die findest du dann auch bei dir im Körper wieder. Das heißt, was passiert im Frühling, wenn schön langsam der Winter wieder geht und der Frühling kommt, dann verflüssigt sich alles draußen in der Natur. Also der Schnee wird flüssig, das Eis wird flüssig, alles beginnt zu tauen, es beginnen die ersten Bäume wieder aufzublühen, die ersten Blüten kommen raus. Was dann bei dir im Körper passiert, ist auch diese Verflüssigung. Das heißt, das Kapha-Dosha, das aus den Elementen Wasser und Erde sozusagen besteht, das herrscht immer mehr vor. Und wenn Kapha sich erhöht draußen in der Natur und eben auch bei dir im Körper, dann ist es so ein bisschen was Träges. Ja, dann bringst du so eine Schwere mit, so eine Trägheit. Vielleicht neigst du auch ein bisschen zu Wasseransammlungen. Ja, kommst nicht so richtig aus dem Quark sozusagen. Und das ist das Kapha-Dosha, was viele unter Frühjahrsmüdigkeit auch kennen. Also wenn du jemand bist, der im Frühjahr häufig diese Antriebslosigkeit verspürt und wirklich auch dieses Erschöpftsein fast schon so ein bisschen, dann solltest du gucken, dass du über die Ernährung auch das Kapha-Dosha ein bisschen ausgleichst, die Bioenergie Kapha, und ich sage immer ein bisschen Feuer unterm Hintern machst, nicht nur über die Ernährung, indem du dich wirklich auch ein bisschen, auch wieder warm und vielleicht mit ein bisschen Schärfe auch. Und Schärfe ist immer ganz gut gegen Kapha. Vor allem auch Süßigkeiten zu reduzieren. Also gerade im Frühjahr sollten wir wirklich ein bisschen aufpassen mit den Süßigkeiten. Milchprodukte sind auch nicht so schön. Das würde auch Kapha erhöhen aufgrund dieser schleimigen Textur. Das würde das Kapha-Dosha zusätzlich erhöhen. Du solltest dich wirklich leicht und vielleicht auch ein bisschen trockener als noch im Winter ernähren. Also im Winter brauchen wir auch viel Feuchtigkeit, weil auch die trockene Heizungsluft uns ein bisschen zu schaffen macht. Und im Frühjahr sollten wir tatsächlich gucken, dass wir möglichst warm essen, ein bisschen scharf gewürzt essen und vor allem auch die schönen Kräuter nutzen, die im Frühling auch schon rauskommen. Also auch so bittere Sachen, sowas wie Schafgarbe, Löwenzahn, diese Dinge als Tee gerne auch ein bisschen in die Ernährung mit einfließen lassen und gerne auch eine kleine Detox-Kur machen im Frühjahr, um in Schwung zu bleiben, um wirklich auch dieses Kaffer, das sich über den Winter angesammelt hat, loszuwerden.
Wie würde denn jetzt so eine kleine Detox-Kur im Ayurveda aussehen, wenn man jetzt sagt, man spürt, oder ab wann würde man das auch am besten machen? Wahrscheinlich noch nicht im Januar, Februar, ne? Da sind wir eigentlich noch so in der Winterzeit, sondern wahrscheinlich dann eher so März, April.
Genau, genau. Also man kann da immer schlecht sagen, wann genau dieser Zeitpunkt ist, weil du kannst jetzt nicht sagen, hier Mitte März, da fängt der Frühling an oder so. Das beobachte wirklich die Natur, beobachte, wie es dir geht, was auch mit deinem Körper passiert. Wenn du diese Trägheit bemerkst, wenn du draußen in der Natur auch wahrnehmen kannst, okay, die Temperaturen steigen ein bisschen, das Eis, der Schnee verflüssigt sich, in der Natur ändert sich was und gleichzeitig, wie gesagt, auch bei dir körperlich feststellen kannst, dass sich da, ja, vielleicht merkst du einfach auch, okay, diese ganzen Winterspeisen, die ich sonst immer ganz gut verdauen konnte, oh, das dauert jetzt ein bisschen länger. Oder ich merke, wie mir das auch schwer im Magen oder schwer im Bauch liegt, dann ist deine Verdauungskraft einfach schon ein bisschen schwächer, weil das Feuer sozusagen nicht mehr so in sich zurückgezogen ist wie im Winter, wo es sehr stark brennt, sondern schon so ein bisschen, ja, alles schon wieder ein bisschen schwammiger wird sozusagen. Und wenn du das bemerkst, dann kannst du auch mal so eine, ja, im Ayurveda würden wir jetzt auch nicht fasten, also komplett ohne Essen, sondern einfach auf leichte Kost setzen. Wirklich mal gucken, dass du auf die Süßigkeiten und auf die fettigen Sachen verzichtest. Vor allem solltest du grundsätzlich möglichst natürlich essen, möglichst saisonal essen. Und wenn wir in den Frühling kommen, wirst du auch feststellen, dass die Gemüse, die angeboten werden, wenn du sie vielleicht beim Biobauern kaufst, dass das andere sind als im Winter. Dass dann sehr, sehr viel mehr leichtere Gemüse reinkommen in die Gemüsekiste als die schweren Wurzelgemüse, die wir noch im Winter hatten.
Viel Kohl, Winter ist ja auch alles sehr so dicht.
Genau, sehr, dicht, sagst du, genau. Es ist es im Endeffekt auch von den Nährwerten her eine dichte Nährstoffzufuhr sozusagen auf kleinsten Kreis. Und genau, im Frühling, wie gesagt, sollten wir echt auch viele Kräuter integrieren. Kräuter sind immer schön entgiftend. Auch viele Gewürze integrieren mit Salz, ein bisschen aufpassen und vor allem nicht nur immer auf die Ernährung gehen, sondern an deinem Lifestyle auch ein bisschen was ändern. Geh raus, beweg dich viel im Frühjahr. Das ist genauso wichtig wie deine Ernährung, um zu entgiften auch. Was ich immer auch schön finde, ergänzend, nicht nur im Frühjahr, sondern generell, sind Pranayama-Übungen, also Atemübungen. Da gibt es auch ganz bestimmte und ich würde dir im Frühjahr vielleicht ein bisschen die Feueratmung auch ans Herz legen, um deinen ganzen Organismus ein bisschen in Schwung zu bringen, um die Lymphe, das Lymphsystem in Schwung zu bringen. Was ich auch schön finde, ist eine Seidenhandschuhmassage. Das ist eine trockene Massage mit einem Seidenhandschuh, wo du wirklich in Richtung Herz streichst, in langen Strichen, um wirklich auch dein Lymphsystem wieder anzuregen, um dieses ganze Wasser, dieses Flüssige, dieses Element Wasser, was in deinem Körper einfach mehr wird, da ein bisschen auszuleiten.
Mega, mega spannend. Da haben wir auf jeden Fall schon mal super Tipps jetzt für den kommenden Frühling, würde ich sagen. Wie sieht das denn jetzt gerade aus im Winter? Würdest du da empfehlen, auch mit, sagen wir mal, einem Feueratem oder gewissen Übungen auch dieser Trägheit entgegenzugehen? Oder soll man sich auch einfach mal dem auch ein bisschen hingeben und dieser Kafferüberlast auch mal den Raum geben, wie sie vielleicht braucht?
Ja, also grundsätzlich ist das vorherrschende Dosha im Winter, die vorherrschende Bioenergie Vata. Das heißt, meistens wirst du im tiefsten Winter, wenn dann auch diese Erkältungszeit vorbei ist, die wir im frühen Winter eher haben, wirst du schon gerade jetzt im Januar wahrscheinlich eher diese Trockenheit verspüren. Und da geht es eben darum, dass du viel Flüssigkeit deinem Körper auch zuführst und auch natürlich Wärme, auch wieder über wärmende Gewürze. Wenn du Trägheit verspürst, was ich immer empfehle, woher diese Trägheit natürlich auch kommt, ist, dass wir in der dunklen Jahreszeit sind, wo wir wenig Sonne abkriegen. Und ganz wichtig im Winter ist, geh raus. Schau, dass du die Sonnentage, die wir haben im Winter, wirklich auch nutzt, um die Sonne, ja, die so wichtig ist auch fürs Gemüt, um die Sonne aufzusaugen. Und schau auch, dass du dich trotzdem ein bisschen bewegst. Natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt den härtesten Sport machen, aber wirklich gucken, dass du in Bewegung auch bleibst. Und grundsätzlich, wie ich es eigentlich am Anfang schon gesagt habe, wir sollen schon auch mit den Jahreszeiten leben. Und der Winter ist einfach schon auch eine Jahreszeit, wo du dich ein bisschen zurückziehst, ja, ein bisschen ruhiger alles angehst und ein bisschen deine Energie zusammenhältst sozusagen. Also so eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Einerseits gucken, dass du rausgehst, schon in Bewegung bleibst, aber andererseits auch wirklich genießen, dass es mal ein bisschen ruhiger ist um dich. Gerade jetzt so nach Weihnachten, nachdem dieser ganze Trubel, gut, dieses Jahr war es vielleicht nicht ganz so schlimm in Anführungsstrichen wie sonst, aber ja, so zum Jahresanfang sollte man schon auch gucken, dass man nicht gleich wieder in den nächsten Stress sozusagen überläuft, weil es in der Arbeit wieder gleich stressiger wird oder so, sondern wirklich auf seine Energie auch guckt.
Gibt es denn irgend, sagen wir mal, so ein kleines Tee-Rezept oder so, was du mitgeben kannst oder ein paar spezielle Tee-Sachen, die man sich jetzt machen kann im Winter, um vielleicht auch die Erkältung so ein bisschen abzuwehren oder wenn man merkt, die Abwehrkräfte sind ein bisschen geschwächt?
Ja, also was ich immer schön finde natürlich ist Chai-Tee. Chai ist ja eine Mischung aus verschiedenen Gewürzen, was man fertig auch gut kaufen kann, finde ich. Also du musst nicht selber rumpanschen, du kannst dir eine wunderbare Chai-Mischung auch kaufen. Und ich bin auch ein großer Freund, wirklich, es gibt so schöne Teesorten auch, wirklich ayurvedische Teesorten, wo eigentlich die richtigen Mischungen auch schon mit drin sind, wo du nicht selber rummischen musst. Ansonsten kommt es halt immer darauf an, hast du Atemwegsbeschwerden? Ich könnte dir, wenn du mit den Atemwegen ein bisschen Probleme hast, würde ich dir Ajwain empfehlen. Das ist ähnlich wie Thymian. Das einfach ein bisschen ziehen lassen im Tee. Oder auch, ja, Salbei ist immer gut hier für den Hals auch. Aber das wissen wir eigentlich auch schon von früher oder von der Oma. Es ist sehr individuell, muss ich sagen. So ein Chai geht immer gut, da sind wärmende Gewürze drin. Zimt, Ingwertee finde ich immer gut, also eigentlich das ganze Jahr über. Ich trinke zum Beispiel auch vormittags immer meine 2-3 Tassen Wasser mit einer Scheibe Ingwer drin. Und je nachdem, ob du schon viel Feuer hast oder nicht so, solltest du den Ingwer halt nur kurz ziehen lassen oder kannst auch ordentlich länger schon auch ziehen lassen. Ein bisschen Honig. Honig übrigens aus ayurvedischer Sicht ganz wichtig, nicht in den heißen Tee reinmachen, sondern warten, bis der Tee auf unter 40 Grad abgekühlt ist, weil sonst wirklich eine Verbindung entsteht, die unverdaulich ist und das wollen wir im Ayurveda immer vermeiden. Genau, also Honig auch zum Tee geben, finde ich auch immer ganz schön. Ansonsten probier gerne rum, was für dich gut ist und was dir gut schmeckt, weil wenn es dir gut schmeckt, dann ist es meistens auch das Richtige für dich.
Super spannend. Ich liebe ja auch Chai-Tee. Also intuitiv jetzt schon die letzten Monate, also sobald es so ein bisschen, ne, so in den Herbst, Winter übergeht, habe ich schon hier immer meine verschiedenen Chai-Tee. Ja. Also ohne Schwarztee trinke ich immer, weil das mag ich nicht so gerne. Da merke ich, hast du mir auch schon mal gesagt, bei meiner Konstitution darf ich damit aufpassen, mit allem, was mich aufputscht.
Ja,
genau. Deswegen, ich habe immer die ohne Schwarztee und liebe das total, da auch nachmittags oder abends einfach nochmal meinen Chai-Tee zu trinken.
Ja, das ist so ein kleines Ritual dann auch. Ich finde überhaupt, Tees darfst du auch bedenken, ein Tee ist jetzt nicht einfach irgendwas, was du, um deinen Durst zu stillen, zu dir nimmst, sondern Tee hat auch immer eine Wirkung. Also je nachdem, was für einen Tee du trinkst, ein Tee enthält eine Information. Wenn du entgiften möchtest, finde ich es immer ganz gut, wenn du einfach nur Wasser trinkst. Also warmes, abgekochtes Wasser, Teewasser ohne Teebeutel, sage ich mal ganz gern. Das ist wirklich das Beste, um dein System zu reinigen oder auch morgens vielleicht ein bisschen Zitrone mit ins Wasser reingeben. Aber sei dir immer bewusst drüber, Tee enthält eine Information. Je nachdem, was für einen Beutel du reinhängst oder was für eine Kräutermischung du hast. Es ist eigentlich was, womit du ja auch schon wieder irgendwas bewirkst und dessen darfst du dir auch bewusst sein, ja.
Oh, ja, total wichtig. Ich muss sagen, in meiner Jugend oder meiner Kindheit habe ich fast nur Tee getrunken, weil ich mochte kein Wasser. Mhm. Was mir dann auch meine Heilpraktikerin gesagt hat, du musst jetzt auch mal mindestens 1 bis 2 Liter Wasser trinken, weil Tee ist kein Wasser. Damit substituierst du das nicht.
Ja, genau. Und gerade Menschen, die vielleicht viel grünen Tee trinken, so im Winter, ganz, ganz wichtig auch für die zu wissen, wenn du trockene Haut hast oder sehr auch vielleicht zu einer schwachen Verdauung neigst oder so, dann würde ich dir Grüntee nicht unbedingt empfehlen und auch nicht in rauen Mengen, weil das für Vata oder in der Vata-Zeit nicht unbedingt so optimal ist.
Mhm, auch spannend.
Ja, genau.
Mega. Ja, jetzt waren wir schon so ein bisschen im Winter. Wir haben ja auch schon, du hast am Anfang gesagt, auch der Zyklus der Frau. Wenn wir jetzt so sagen, der Winter ist auch die Zeit, wo wir uns so ein bisschen zurücknehmen dürfen, wo wir nicht volle Power sind, sind wir ja eigentlich bei uns als Frauen auch genau in dieser Zyklusphase, wo wir unsere Menstruation haben, wo wir unsere Tage haben, wo wirklich wir auch nicht draußen sind, nicht im Sommer sind, wo Heizung ist, sondern wirklich nur uns auch zurücknehmen dürfen. Kannst du aus ayurvedischer Sicht da noch ein paar Worte zu sagen, auch zum Zyklus und wie man als Frau vielleicht das auch nutzen kann?
Ja, auch im Zyklus kann man beobachten, dass die Bioenergien Vata, Pitta und Kapha ja diesen weiblichen Zyklus auch begleiten und beeinflussen. Und wenn du dir vorstellst, du hast es gerade schon so schön mit den Jahreszeiten verglichen, wenn wir am Anfang des Zyklus stehen, also unsere Periode haben, dann sind wir sozusagen im Winter. Wenn wir wenn das nächste Ei wieder heranreift, dann ist natürlich der Frühling im Spiel, dann blühen wir sozusagen immer mehr auf bis zum Eisprung hin. Dann kommt Pitta ins Spiel, die Bioenergie Pitta, und die verstärkt sich auch so, das merkst du vielleicht auch, nach dem Eisprung, wenn du in deiner vollen Blüte bist sozusagen, dann nimmt das Ganze wieder ein bisschen ab. Und viele Frauen merken auch vor der Periode, also im Herbst, wenn viel los ist sozusagen, wenn viel Sturm auch herrscht und Pitta zunimmt tatsächlich, bis die Periode einsetzt und dann aber in Vata umschwenkt, das ist oft eine sehr schwierige Zeit für viele Frauen, rein emotional, weil da einfach viel los ist sozusagen mit Vata und Pitta, mit diesen beiden Bioenergien, die sich da sozusagen die Klinke in die Hand geben, wo wir wirklich merken, wie wir über den Herbst so in den Winter reinkommen. Da dürfen wir uns ja auch unterstützen über die Ernährung, vor allem aber auch über den Lifestyle. Also schau auch wirklich, das finde ich immer so wichtig, du musst nicht deinen ganzen Zyklus lang wie eine Maschine funktionieren oder wie ein Mann funktionieren, weil du als Frau einfach komplett anders tickst und einfach auch anders beeinflusst wirst nochmal von der Natur. Und schau auch da, dass du in deinem Winter, in deiner Winterzyklusphase während der Periode dir deinen Rückzug nimmst und dich ein bisschen zurückziehst und vielleicht nicht unbedingt die allerwichtigsten, schwierigsten Sachen machst oder die, wenn du jetzt vielleicht im Business ein bisschen Einfluss drauf nehmen kannst, wann du welche Sachen machst, dann schau, dass du um deine Eisprungphase wirklich auch die Dinge machst, wo du präsent sein musst, wo du raus musst, wo du eine Ausstrahlung vielleicht auch mitbringen musst. Das funktioniert einfach in dieser, da bist du einfach mehr in deiner Sommer-Frühlingsenergie und dass du dich dann auch wieder zurückziehst, je mehr es an den Winter geht sozusagen. Also wirklich so, wie du es auch in den Jahreszeiten machen würdest, dass du rausgehst, wenn Sommer ist und dass du dich zurückziehst, wenn der Winter kommt. Und da, dürfen wir ganz, ganz viel wieder lernen als Frauen, weil wir natürlich in dieser Gesellschaft lange Zeit einfach nur funktionieren mussten oder immer noch funktionieren müssen, weil dein Chef fragt dich nicht, ob du heute deine Tage bekommen hast oder nicht, sondern du musst jeden Tag gleich funktionieren. Und vielleicht kannst du dir da ein bisschen so viel Einfluss, wie du halt drauf haben kannst, deine Termine so ein bisschen legen, dass du in dieser Zeit einfach auch dich ein bisschen zurückziehen kannst.
Ich muss ja sagen, ich hatte 2 männliche Chefs in meinem Job davor und wenn ich meine Tage hatte, habe ich das ganz offen und ehrlich gesagt. Wenn ich gesagt habe, mir geht es heute nicht so gut und was ist denn los? Ich habe gesagt, ich habe meine Tage. Und ich muss sagen, sie waren manchmal noch davon ein bisschen überfordert, weil ich glaube, es ist einfach nichts, wo wir in der Gesellschaft oft so offen drüber reden. Auch als Frauen, wir sind oft eher dazu geneigt, ein Schmerzmittel zu nehmen, Schmerztablette zu nehmen, den Tag trotzdem so durchzuziehen, wie er geplant war, mich vielleicht mal einen Kollegen oder eine Kollegin um Hilfe zu bitten und zu sagen, hier kannst du heute mal das übernehmen oder hier den Termin noch übernehmen oder die Präsentation vielleicht halten, weil, ne, weil wenn wir mal ehrlich sind, also ich meine, ich habe keine unglaublichen Schmerzen oder so, aber ich spüre einfach, dass ich nicht in meiner kompletten Kraft bin, in denen 2-3 Tagen und auch davor vielleicht die 2-3 Tage und dass es halt einfach nicht unbedingt die Woche ist, um eine Performance abzuliefern, sondern dass wir da uns als Frau noch erlauben dürfen, auch mal Schwäche zu zeigen, was ja keine Schwäche ist, es wird leider noch oft so angesehen, aber diese weiblichere Seite da auch zu zeigen und zu erlauben.
Eigentlich ist es körperlich ein wahnsinniger Kraftakt, den du da vollbringst. Dein Körper reinigt sich ja mal komplett selber in dieser Zeit und das solltest du tatsächlich auch mit Ruhe unterstützen und deinem Körper da wirklich auch den Raum geben, den er braucht, um sich quasi neu zu erschaffen wieder, um das Alte loszulassen, um dann auch wieder Raum zu schaffen für Neues. Und das finde ich nur fair und legitim, dass du dich da zurückziehst und deinen Körper unterstützt, indem du ihn lässt. Indem du ihn einfach machen lässt und dein Bestes dazu gibst, dass dein Körper diese wunderbare Arbeit für dich macht tatsächlich auch. Und das ist auch so ein bisschen eine Einstellungssache. Viele Frauen mögen diese Phase in ihrem Zyklus nicht und haben da, ich sage nicht Angst davor, aber sagen schon so, oh nee, und dann kriege ich meine Tage und Und ich muss ehrlich sagen, seit ich mich da ein bisschen mehr damit auseinandersetze, ist das eigentlich meine Lieblingsphase, weil ich merke, wie ich selber auch in eine Phase komme, wo alles neu entstehen darf wieder. Wo quasi eine Phase ansteht, wo ich wieder aus dem Vollen schöpfen kann, wo ich wieder neu anfangen kann. Und das ist wunderschön. Und ja, da einfach auch damit umzugehen und in seinen Körper reinzuspüren. Und ich finde es generell auch so wichtig, dass du dir als Frau erlaubst, auch diese natürlichen Phasen überhaupt zu durchleben, weil die meisten Frauen ja tatsächlich die Pille nehmen, um zu verhüten und diesen weiblichen Zyklus so, wie er von der Natur gedacht ist, überhaupt nicht kennen. Und das finde ich super, super schade, weil das natürlich auch dich so ein bisschen von deiner eigenen Natur als Frau wegbringt, weil du diese Dinge alle nicht spürst, weil es halt nicht natürlich ist. Und es ist ein wahnsinniger Gamechanger, finde ich, wenn du da wieder in deine Weiblichkeit findest und gerade auch mit diesem Rhythmus der Natur gehst und einfach auch wieder mehr verbunden bist mit dir selber als Frau und auch mit der Natur, mit der Erde. Und das finde ich total wichtig, um auch deinen Weg zu finden und deine Frau zu stehen und ja, das alles, dieses wunderbare Gefühl, was es heißt, eine Frau zu sein, in ihrem vollen, ja, schöpferischen Zyklus auch, ja.
Also, was ich so spannend finde, ich habe die Pille mit 14 Jahren verschrieben bekommen, weil ich Schmerzen hatte bei meinen Tagen und die Frauenärztin aufgrund der Schmerzen, ohne mich wirklich zu untersuchen, mir die Pille gegeben hat. Dann kommt auch immer noch so ein bisschen Wut und alles hoch, weil es für mich auch ein unglaublich wichtiges Thema ist. Ich habe damals intuitiv, da hat noch niemand davon gesprochen, vor jetzt über 10 Jahren, als ich 20 war, die Pille abgesetzt, auf eigene Kappe. Ich habe davor mit der Frauenärztin drüber gesprochen und jetzt gesagt, nein, das würde sie nicht machen ich sollte doch die Pille weiternehmen und das wäre doch gefährlich und wenn ich das nicht machen würde, auch das würde überhaupt nichts machen, weil ich hatte damals Hautprobleme, dachte, die Pille könnte auch Mitverursacher sein und habe halt einfach gemerkt, ich war wie fremdgesteuert. Ich habe mich oft nicht wie ich selber gefühlt. Habe dann, als ich in Australien war und sowieso sehr intuitiv gelebt habe, die Pille abgesetzt und bin nie wieder drauf zurückgegangen, weil ich einfach gemerkt habe, es war, als ob mir jemand so einen Schleier von den Augen genommen hat oder von meinem ganzen Sein genommen hat. Und deswegen kann ich da auch wirklich jede Frau auch nur ermutigen, ich will damit überhaupt keine Angst machen. Und wenn man die Pille aktuell genommen hat, wie gesagt, dann war das vielleicht aus dem höchsten und besten Wissen, was man bis dahin hatte. Aber mittlerweile gibt es wirklich so, so viele Nachweise dafür oder Erfahrungsberichte auch von Frauen dafür, die abgesetzt haben und die gesagt haben, danach war der Körper auch erstmal durcheinander. Es dauert Jahre, bis er sich wieder regeneriert. Er kann sich regenerieren, also nichtsdestotrotz, er kann sich regenerieren, aber was das für einen Unterschied einfach macht für unsere weibliche Kraft. Ich glaube, die Pille unterdrückt auch ganz viel unserer weiblichen Kraft und unser Frausein.
Ja, tut es auch, ja.
Also da auf jeden Fall sich mal auch mit auseinanderzusetzen mit diesem Thema und zu schauen, ob es nicht Alternativen gibt. die man nehmen könnte oder was man machen könnte. Ich hatte auch schon mit der Julia ein Interview, die auch Hormoncoach ist und da auch Leute mit begleitet, die zum Beispiel auch krankheitsbedingt die Pille nehmen und die Pille absetzen und dann auch ja, trotz dieser Hormongeschichten quasi da wieder ins Reine zu kommen mit ihrem Körper. Ja. Ja, auf jeden Fall auch mal reinhören in den Podcast und die Julia da auch vorbeigucken. Und vielleicht hast du ja auch noch einen schönen Buchtipp zu dem Thema, also zyklisch leben oder auch zyklisch mit Ayurveda leben oder einfach dieses Frauenthema. Kommt hier gerade spontan was?
Also wen ich sehr, sehr gut finde und die auch wirklich ein schönes Einsteigerbuch über Ayurveda geschrieben hat, ist Dr. Jana Scharfenberg. Ayurveda for Life heißt ihr Buch, glaube ich. Und das ist wirklich ein schönes Einsteigerbuch. Ich weiß jetzt nicht genau, ob da wirklich auch der weibliche Zyklus eine größere Rolle spielt. Aber es ist echt ein schönes Einsteigerbuch, was ich immer wieder gerne empfehle. Ja, Dr. Jana Scharfenberg ist einfach auch eine sehr geschätzte Frau, finde ich.
Also ich ja, der folgt auch schon lange auf Instagram und ja, ist auf jeden Fall. Das Buch habe ich noch nicht, also perfekt auch für meine Leserliste.
Ja, super. Und ich finde es spannend, da will ich nochmal einhaken, was du beschreibst, dieser Schleier, wenn man nach dem Absetzen der Pille plötzlich das Gefühl hat, es wäre, als hätte ich jahrelang, jahrzehntelang einen Schleier vor meinen Augen gehabt sozusagen. Und das ist was ganz viele Frauen beschreiben, was ich selber auch genauso empfunden habe. Und wo wir erkennen einfach tatsächlich, dass, und aus ayurvedischer Sicht ist es nämlich so, dass die Pille dein Pitta-Dosha, deine Bioenergie Pitta, das Feuer, unterdrückt, weil die Hormone haben viel mit dem Pitta-Dosha zu tun. Deswegen wird natürlich auch die Haut besser, weil das Pitta-Dosha ist eher so für eine unreine Haut auch gerne mal zuständig. Und wenn deine eigenen Hormone unterdrückt werden durch fremde Hormone, dann wird auch dein Pitta-Dosha unterstützt. Und das Feuer, was wir natürlich auch brauchen, um Dinge in Gang zu bringen, um unserer Leidenschaft zu folgen, wird natürlich durch solche Dinge unterdrückt. Und das Pitta-Dosha hängt auch sehr mit den Augen, mit dem Sehen zusammen, also mit dem Sinneseindruck Sehen. Und wenn ich diesen unterdrücke, dann sehe ich viele Dinge einfach nicht, auch im übertragenen Sinn. Ich sehe nicht, dass ich vielleicht nicht auf meinem richtigen Weg bin. Und das aus ayurvedischer Sicht noch zum Thema Pille. Ja, deswegen finde ich, dürften wir alle wieder mehr sehen.
Ja, also hier total, also super, super spannend, auch mit dem Pitta. Also ja, unglaublich krass, weil du genau was du sagst, dass man irgendwie nicht die Leidenschaft oder das Feuer hat, seinen eigenen Weg zu gehen, dass man... Ja, ich habe mich wie fremdbestimmt wirklich gefühlt und habe auch teilweise Emotionen gefühlt, die nicht meine waren oder habe Sachen gemacht, wo ich dachte, das war ja wie eine Fremdbestimmung. Und als es einmal weggenommen wurde, war ich auf einmal viel, viel, viel freier. Und ich hoffe, dass wir da vielleicht die Frauen auch noch ein bisschen mit inspirieren konnten, die jetzt zugehört haben. Und vor allem auch, dass dieser Zyklus was ganz, ganz, ganz Magisches ist. Und ich will nicht sagen, ich wünschte, ich wäre soweit, jeden Monat meine Tage komplett zu feiern. Bin ich auch noch nicht, weil vor allem, wenn man ein Business aufbauen möchte, man hat vielleicht Termine gesetzt, der Zyklus ist vielleicht nicht auf den Tag genau regelmäßig und auf einmal kommen sie und man denkt so, und man hatte doch heute was angesetzt, man hat doch vielleicht was geplant und wollte was launchen oder eine Story aufnehmen. Aber da auch mehr und mehr zu sagen, hey, es ist auch in Ordnung, ich muss nicht funktionieren, ich bin kein Roboter. Selbst die Männer dürfen sich da, glaube ich, mal eine Scheibe von abschneiden, nicht immer funktionieren zu müssen. Ja, das ist der Status quo unserer Gesellschaft, jeden Tag wieder funktionieren zu müssen, Sommer, Winter, Frühling, Herbst auch immer funktionieren zu müssen. Da auch mal zu sagen, den Tag darf einfach mal auf Pause gedrückt werden und wir dürfen uns da auch erlauben. Gewisse, vor allem wenn es erstmal ist, wenn man sagt, im Job kann man das nicht. Dann im Privatleben vielleicht gewisse Verabredungen absagen oder dem Partner ganz ehrlich mal sagen, du, ich kann heute Abend nicht noch was kochen. Ich würde mich freuen, wenn du das mal übernimmst oder wir was bestellen oder man da sich einfach diesen Raum auch nimmt. Und wenn es eine halbe Stunde, Stunde ist, einfach mal für sich zu sein und mal diese Last, die man auch den ganzen Monat trägt, mal abzugeben.
Ganz genau, ja. Und das auch nicht nur während der Tage. Auch so dürfen wir gucken, dass wir dieses Gleichgewicht aus männlicher und weiblicher Energie halten. Und wenn du einen Mann zu Hause hast, dann lass dich auch mal halten von ihm. Und wir müssen nicht immer die starke Frau sein. Gerade wenn du ein Business hast, neigst du dazu, auch im Privatleben vielleicht ein bisschen die Führung übernehmen zu wollen. Und das ist schon okay, aber es ist auch genauso schön und genauso wichtig, einfach dich mal fallen zu lassen und einfach mal gehalten zu werden. Und ich finde auch so bei den Tagen während der Periode, empfindet jede Frau das so ganz unterschiedlich. Und die einen suchen wirklich total den Rückzug und ich bin zum Beispiel jemand, der sehr die Wärme und die Nähe sucht während der Tage. Und das ist total unterschiedlich. Und auch bei mir ist es so, dass ich meistens tatsächlich an den Tagen vor den Tagen mich nicht wiedererkenne, weil ich wirklich hormonell so, ja, durcheinander einfach bin und so viele Zweifel auch habe und an allem möglichen Zweifel. Und ich denke mir dann immer, wow, hoffentlich kriege ich bald meine Tage, damit das alles wieder vorbei ist, weil ich mich teilweise selber nicht mehr kenne an diesen paar Tagen vorher. Und ich gucke zum Beispiel immer, dass ich Termine nicht an die Tage vor den Tagen lege, weil ich weiß, dass ich da nicht in meinem vollen Strahlen bin, dass meine MG-Power sozusagen, so mein sakrales Feuer da einfach nicht so voll da ist. Und das mache ich tatsächlich dann doch lieber, wenn ich meine Tage habe, weil ich weiß, da bin ich gesetzter. Da bin ich ruhiger, da ruhe ich viel mehr in mir als an den Tagen davor. Und das ist halt total unterschiedlich, wie jede Frau das auch so empfindet. Und aber ich glaube, dass ich für uns beide sprechen kann, die Zeit um den Eisprung ist natürlich Fire on. Und oh, das ist natürlich, da gucke ich schon, wenn ich irgendwie oder auch Fotos mache oder so, Fotoshooting, da gucke ich schon, dass ich das in dieser Zeit mache.
Oh, nee, total. Ich merke auch, da habe ich auch kein Problem, längere Tage zum Beispiel zu arbeiten. Was ich aber aufpasse, ist, dass das kein Standard wird, dass ich auch im Online-Business oder in der Selbstständigkeit nicht standardtechnisch 10 oder 12 Stunden am Tag arbeite. Um den Eisprung rum kann ich das vielleicht mal 1, 2, 3 Tage, weil wirklich die Freude, das Feuer dahinter ist und das mich in dem Moment nicht beschwert, sondern ich das Gefühl habe, so kann ich nur meine ganze Kreativität auch rauslassen.
Total.
Und dafür vielleicht einen anderen Tag, kurz vor meinen Tagen, einfach mal 4 Stunden mache oder 3 Stunden oder ne? Ich sage, heute wird das Nötige noch gemacht, was vielleicht noch sowieso drinsteht. Aber ich mache jetzt hier nicht noch zusätzlich irgendwelche Sachen. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Ja,
aber auch unabhängig vom weiblichen Zyklus, weil du gerade so ein bisschen das Business und wie du auch deine Termine vielleicht strukturierst, ansprichst. Auch im Tagesverlauf haben wir natürlich die Bioenergien, die uns beeinflussen. Und deswegen sage ich immer, wenn du merkst, du jetzt auch vielleicht, Steffi, ich bin ein bisschen träge oder ich komme nicht so in die Pötte, dann würde ich dir empfehlen, steh ein bisschen eher auf. Wenn du jemand bist, der um 7:30 aufsteht, würde ich dir wirklich empfehlen, auch im Winter steh mal um 6:30 auf. Dann nimmst du nämlich eine ganz andere Energie, eine viel kreativere Energie mit in den Tag. Weil du dann die Vata-Energie aus der Nacht, bevor die Sonne aufgeht sozusagen, nimmst du mit in den Tag. Und wenn du ein bisschen bummelst morgens und ein bisschen länger schläfst, dann ist Kapha schon am Start. Dann ist die Bioenergie Kapha schon da, wenn du aufwachst und dann nimmst du diese Energie mit in den Tag. Also wenn du da was dran ändern möchtest, ist es natürlich mit deiner Konstitution auch völlig okay, wenn du dadurch auch mehr Kapha reinholst in dein Leben. Aber wenn du es ändern möchtest, dann würde ich an deiner Stelle vielleicht auch gerade im Frühjahr ein bisschen früher aufstehen. Weil wir dann einfach. Bei mir ist es so, ich bin morgens mega hyperkreativ. Absolut, morgens ist meine Zeit, wo ich super kreativ bin, so bis ich gefrühstückt habe. Und dann gehe ich über in strukturierte Tätigkeiten, dann ist das Kapha-Dosha da, dann kann ich wirklich auch Dinge gut strukturieren, planen, solche Dinge. Und so ab 10 Uhr Vormittag, so bis in den Mittag rein, sag mal bis zum Mittagessen, kann man auch wirklich so ganz gut so wichtige Termine oder auch Verhandlungen gut machen, dass die Pitta-Dosha da, das wir brauchen, wirklich um rauszugehen auch. Und nachmittags bin ich, bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Steffi, nachmittags bin ich eher auch wieder kreativ. Ja. Also, dass ich da nicht mehr so diese krassen Kopfarbeiten mache, sondern eher so was Leichtes, eher so ein bisschen was Spielerisches oder so. Und abends kommt bei mir dann manchmal nochmal tatsächlich dieser Workflow ein bisschen. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht bis 10 Uhr nachts irgendwie noch irgendwo reinreißen lässt. Aber da merkt man auch eben diesen Einfluss der Bioenergien aus ayurvedischer Sicht, wie du wirklich, was für eine Energie du auch tagsüber hast. Das ist auch super spannend, finde ich. Kannst du auch super gut fürs Business nutzen.
Oh, mega, mega spannend. Aber das mit abends kenne ich auf jeden Fall gut, dass ich abends auch manchmal noch voll die kreativen Schübe habe und dass ich mich mal aufpassen darf, ein bisschen früher ins Bett zu gehen. Jetzt aber die letzten Monate war es auch durch die Masterclass, die war abends oft sehr, sehr spät und ich merke, danach ist mein sakrales Feuer noch total so on fire.
Ja.
Da brauche ich locker 2-3 Stunden, um zur Ruhe zu kommen. Das heißt, da bin ich oft vor 12 Uhr nicht ins Bett gekommen. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dachte, ich brauche schon meine 8 Stunden Schlaf. Das merke ich auf jeden Fall. Dass ich da deswegen dann erst so gegen 8 wieder raus bin. Aber ich kann es bestätigen, dass dann morgens manchmal dieses Kreative weg ist.
Genau. Ja, eben. Und da können wir wirklich sehr viel Einfluss drauf nehmen. Muss man halt gucken, was für eine Konstitution hast du. Hast du vielleicht gerade Disbalancen? Es kann durchaus sinnvoll sein, dass du ein bisschen länger schläfst, einfach um ruhiger zu sein, sozusagen. Mhm. Aber ich liebe es, meine Morgenroutine auch allein zu sein und habe da immer meine Zettelchen überall, wo ich alles Mögliche aufschreibe, wo ich mir dann am Nachmittag denke oder Mittag so, Alter, wo kommt das alles her? Und deswegen mache ich auch so gerne mein Frühstücks-TV auf Instagram gleich morgens um 7:45, weil ich da auch vor dem Frühstück schon total in meiner Energie bin und meistens sage ich dann so nach einer Stunde, ich muss jetzt frühstücken, Leute, ich muss jetzt auch, weil jetzt brauche ich was zu essen.
Ja, stimmt, jetzt schneidet ein Instagram nicht mehr automatisch ab. Früher war es ja nach einer Stunde Cut, jetzt könnte man theoretisch länger machen.
Ja, und auch da, dass du guckst vom Frühstück her, dass du dir ein leichtes Frühstück machst, weil einfach dein Verdauungsfeuer morgens noch nicht so da ist und dass du die größte Mahlzeit am Tag mittags einnimmst, würde man im Ayurveda empfehlen, weil dein Verdauungsfeuer da einfach am stärksten ist um die Mittagszeit. Und abends dann eher wieder weniger essen, weil dein Körper über Nacht Verstopft wechseln will. Und wenn du danach so den halben Schweinebraten im Bauch liegen hast, dann kann dein Körper halt das, was du so an Nahrung aufnimmst, nicht so gut in die Gewebe einbauen. Und das ist halt doof, weil du willst ja letztendlich, dass du einen gut funktionierenden Stoffwechsel hast, dass du über deine tolle Nahrung, die du aufnimmst, wirklich auch die Gewebe schön adäquat aufbaust und entsprechend das, was am nächsten Morgen wieder raus soll alles, dass du das schön feinsäuberlich getrennt dann über Nacht sozusagen verstoffwechselt.
Ich kann auch definitiv nicht schlafen, wenn ich abends, also du hast auch schon gesagt, 2-3 Stunden vorm Schlafen, also das ist bei mir auf jeden Fall auch, also wenn ich erstmal manchmal durch irgendeinen Umstand später zu kommen zu essen, dann weiß ich trotzdem, okay, dann verschiebt sich auch meine ins Bett geht Zeit mindestens eine Stunde, weil ich kann das einfach auch nicht mehr, also mit vollem Magen quasi ins Bett gehen, sondern
lieber
noch ein leichter Spaziergang am Abend oder auch was Leichteres essen, anstatt sich noch so voll zu hauen irgendwie.
Ja. Wobei, wie gesagt, es ist auch immer super individuell. Je nachdem, ich gucke zum Beispiel immer jeden Tag, wie stark ist mein Verdauungsfeuer heute? Und das merkst du natürlich zum Beispiel daran, wie stark du Hunger hast. Und wenn du natürlich einen Mörderhunger hast, dann musst du halt auch, darfst du auch was anderes essen, als wenn du jetzt sagst, so, boah, ich habe eigentlich wäre jetzt Essenszeit, aber ich habe gar keinen Hunger. Dann kann ich dir zum Beispiel empfehlen, eine kleine Scheibe Ingwer, frischen Ingwer mit ein bisschen Steinsalz drauf. Das sage ich immer, das ist der Grillanzünder. Und dann isst du das und dann wird dein Verdauungsfeuer sozusagen angeheizt. Man nennt das Dipana, also ein Appetitanreger im Ayurveda, was dein Verdauungsfeuer einfach ein bisschen anheizt, dann kommt auch der Appetit.
Oh, spannend. Nochmal dann zurück zum Zyklus. Auf jeden Fall die Woche, bevor ich meine Tage bekomme, esse ich viel, viel mehr. Da ist auch, du hast ja auch gesagt, dass Pita verstärkt, macht ja wieder komplett Sinn, dass wir da auch als Frauen uns erlauben. Das habe ich auch mal in irgendeinem Buch gelesen. Ich weiß jetzt nicht die genaue Quelle. Aber dass wir in dieser Zeit auf jeden Fall auch nicht unbedingt fasten sollten oder Kalorien reduzieren sollten, weil unser Körper das auch wiederum braucht. Und dass es normal ist, dass wir da ein Drittel meistens mehr an Kalorien zu uns nehmen als davor die Wochen.
Absolut. Und das finde ich für uns Frauen auch so wichtig, dass wir während unseres Zyklus einfach verschiedene Phasen haben, wo auch das Hungergefühl mal unterschiedlich ist. Und ich hau mir da auch eine halbe Tafel Schokolade rein, easy, wenn ich meine Tage bekomme davor. Und das ist okay, weil der Körper ist schlau, der gleicht das alles wieder aus. Du wirst, sobald du deine Tage kriegst, ist der Hunger nicht mehr so stark und dann wirst du auch wieder weniger essen und du wirst vielleicht an anderen Tagen in deinem Zyklus das Gefühl haben, du isst zu wenig. Und der Körper ist schlau, der gleicht das alles aus. Und bitte, Ladies, versucht nicht, eurem Körper da irgendwie dazwischen zu grätschen, indem ihr eine Diät macht oder euch nicht das gebt, was ihr braucht, um euren Körper zu nähren. Das ist so wichtig, weil das wird sich rächen. Wenn du nicht auf deinen Körper hörst, dann bist du einfach nicht gut genährt. Und wenn du dich nicht gut nährst, dann bist du körperlich, mental einfach auch nicht gut drauf. Und das sollten wir vermeiden. Wirklich, hör auf deinen Körper, schau auf. Die meisten Frauen schauen einfach auch zu wenig auf sich oder hören zu wenig in sich rein. Ganz viele Klientinnen von mir nehmen ihre Beschwerden auch gar nicht so wahr. Da fragst du dann mal so, und man fragt im Ayurveda immer, wie läuft es mit dem Stuhlgang? Kannst du jeden Tag aufs Klo und passt das alles so für dich? Und dann sagen die, ja, so alle 3 Tage. Und dann schlage ich natürlich die Hände über dem Kopf zusammen und sage, und du sagst mir aber vor 5 Minuten noch, alles okay bei dir. Ja. Ja, also auch solche Dinge. Guck immer im Ayurveda, wie läuft es mit deiner Verdauung? Wenn du nicht jeden Tag geregelt aufs Klo kannst, sage ich mal, dann ist das schon ein Alarmzeichen, dass du was machen darfst. Weil wenn die Verdauung nicht gut funktioniert, dann kann das auf lange Sicht einfach zu Beschwerden, zu stärkeren Beschwerden oder auch wirklich zu Ama, sagt man, nennt sich das im Ayurveda, das ist Unverdautes, was im Körper zurückbleibt. Und das führt letztendlich unter Umständen zu Krankheiten oder auch zu chronischen Krankheiten. Und das wollen wir vermeiden. Und deswegen guck immer, wie deine Verdauung läuft und ob du Hunger hast und ob du auch dich satt und genährt und zufrieden fühlst nach dem Essen. Das sind ganz wichtige Indikatoren dafür, ja, ob es dir gut geht und ob du gesund bist.
Und da jetzt nochmal so ein bisschen die Brücke zu schlagen zu unserer letzten Podcast-Folge ist ja auch, dass wenn es uns körperlich nicht gut geht, können wir auch energetisch nicht in unsere Kraft kommen. Und deswegen, finde ich, geht auch wieder ja unsere körperliche Gesundheit auch mit unserem energetischen Wohlbefinden, mit unserem spirituellen Wohlbefinden, mit allen Ebenen, die wir letztendlich haben, mit allen Schichten, die wir haben, einher. Und dieser Körper ist einfach auch unser Tempel, in dem wir in diesem Leben einfach ja leben, in dem wir uns befinden dürfen, dass unsere Seele auch gewählt hat, in diesem Tempel zu sein. Und um diesen Tempel dürfen wir uns kümmern. Das sage ich jetzt auch mit meiner 46, 29 im Human Design. Das ist auch so der Kanal des Embodiments und auf den Körper achten. Ich weiß auf jeden Fall, mein Leben hat mir da mehr als einmal auch gezeigt, wie wichtig das ist. Und ich merke, was es für einen Unterschied macht, ja auf hochwertige Lebensmittel zu achten. Darauf zu achten, was einem gut tut, was man isst. Wirklich feinfühlig auch zu sein, wie du sagst, für Symptome, wenn man merkt, man kommt aus der Balance, dass man gegensteuern kann und dass man sich natürlich auch Mentoren oder Lehrer oder Berater mit an die Hand nehmen kann und das auch nicht alleine diesen Weg gehen muss, sondern einfach sich da auch Unterstützung holen kann, damit man körperlich und mental und energetisch wirklich in seine volle Kraft und in sein volles Entfalten kommen kann.
Absolut. Körper, Geist und Seele. Der Körper folgt dem Geist, der Geist folgt dem Körper und die Seele ist sowieso rein, die kann gar nicht krank werden. Und um dich seelisch oder auf deinem Seelenweg zu unterstützen, solltest du wirklich auf Körper und Geist achten. Und eine Sache will ich noch sagen, weil du gemeint hast, dass du auch auf hochwertige Lebensmittel gucken solltest. Alles. Ja, nicht nur was du isst, was du an Essen deinem Körper zuführst, sondern auch was du über die Sinnesorgane an geistigen Eindrücken aufnimmst, musst du verdauen. Das heißt, wenn du dir den ganzen Tag in Müll reinziehst, in Anführungsstrichen, wenn du im Fernsehen irgendwelche Horrorfilme guckst oder so, das musst du alles verarbeiten. Und wenn du es nicht verarbeiten kannst, über deine Psyche in dem Fall, dann bleibt auch Unverdautes zurück. Und das kann auch krank machen. Das will ich hier noch betonen. Es gehört immer alles zusammen. Und Ayurveda ist bei Weitem nicht nur Ernährung.
Was ich jetzt sehr spannend finde, nochmal aus der Human Design Sicht, ist ja auch, dass die Determination, das ist ja die Verdauung sozusagen im Human Design, steht ja nicht nur für Verdauung von Lebensmitteln, sondern es steht fürs Verdauen vom Leben. Wie verdaust du Informationen, wie verdaust du das ganze Leben? Und genau was du sagst, das, was wir tagtäglich um uns rum haben, die Informationen, die wir zulassen, die Filme, die wir schauen, die Gespräche, die wir haben, all das darf auch verdaut werden.
Und unser ganzes Umfeld, die Dinge, die passieren, die Dinge, die wir auch zulassen, an uns ranlassen tatsächlich auch. Wirklich, ich sage immer, du kannst jetzt den ganzen Tag Horrorfilme gucken oder du kannst dir den ganzen Tag Biene Maya reinziehen. Und jetzt guck mal, was du vielleicht besser verdauen kannst.
Schauen wir ein bisschen Biene Maya.
Ich gucke nur noch Biene Maya. Nee, es ist wirklich so, du merkst auch mit der Zeit, wenn du keine Nachrichten mehr guckst, wo natürlich ständig Mord und Totschlag und irgendwelche ganz schlimmen Dinge vorkommen. Und wenn du auch nicht mehr Fernsehen guckst oder so. Ich gucke einmal in der Woche als Ritual mit meinem Mann Sonntagabend Tatort. Und ich merke krass, wie, was das mit mir macht.
Ich kann den nicht mehr gucken. Ich kann den seit 3 Jahren nicht mehr gucken. Also ich habe meine Eltern, ich bin damit groß geworden. Meine Mutter, ja. Das war immer Standard. Und ich habe, egal in welchem Land ich gelebt habe, in Wales, in Australien, ich habe es fast immer gestreamt. Sobald das irgendwie ging, ne, habe ich es immer geguckt. Und ich muss sagen, so seit 3 Jahren habe ich gemerkt, ich kann es nicht mehr.
Ja.
Ich kann selbst den Tatort, ich kann ihn nicht verdauen auch. Mehr.
Ich merke auch, was es mit mir macht. Ich mache es halt, weil ich finde es ein schönes Ritual und irgendwie will ich halt auch einmal in der Woche Fernsehen schauen.
Ich verstehe es auch, weil auch dieses Ritual ist ja auch was total schön sein kann. Ne? Dieses, ja,
auf jeden aber ich fühle mich da nicht so schön wie sonst, wenn ich dann nachher ins Bett gehe und diese Bilder vor Augen habe. Das berührt mich viel mehr. Ich bin viel sensibler geworden. Auch was Essen betrifft, auch was Alkohol betrifft. Ich glaube, du trinkst keinen Alkohol, aber ich trinke gerne mal 1-2 Gläschen so, weil es halt irgendwie gemütlich oder gesellig ist. Und wenn du so viel, sage ich mal, Dinge, die schwer zu verdauen sind oder die einfach nicht gut sind für dich, ob körperlich oder psychisch, wenn du die aus deinem Leben verbannt hast sozusagen, weil du sagst, es tut mir nicht gut und dann lässt du mal wieder was ran an dich, dann merkst du, wie giftig oder wie schlimm das eigentlich ist, was du dir da antust, weil du so viel sensibler geworden bist auch dafür, ja.
Ja, also auch mit Alkohol, ich bin kein absolut, so ich trinke gar nicht, ich habe auch mal ein Gläschen Wein getrunken, aber ich kann es wirklich an einer Hand abzählen im Jahr, was ich trinke, weil ich, genau wie du sagst, ich habe das mal ein ganzes Jahr weggelassen, als es meiner Haut nicht gut ging, so vor 5 Jahren und davor habe ich regelmäßig getrunken, muss ich schon sagen, jedes Wochenende, also jetzt nicht jeden Tag, aber am Wochenende war es für mich ganz normal, mal ein Bier zu trinken, mal einen Wein zu trinken. Manchmal auch mehr zu trinken, vor allem dann noch, wenn man noch mal ein bisschen weiter zurückguckt und als ich es dann aber ein Jahr lang weggelassen habe und habe danach das erste Glas wieder getrunken, dachte ich so, uff, ja, es bekommt mir einfach nicht so gut. Ich habe diesen Unterschied gemerkt, wie es mir am nächsten Tag zum Beispiel ging.
Total, ja.
Und dann auch einfach zu sagen,
ja,
es tut mir einfach nicht mehr so gut und ich bin einfach viel feinfühliger dafür geworden und da auch seine eigene Wahrheit quasi zu finden. Und ich verurteile niemanden, der trinkt oder der andere Sachen macht oder der sagt, er braucht jeden Abend seinen Fernseher, überhaupt nicht. Ich glaube, solange wir das auch mit einem Bewusstsein machen und
das ist der Schlüssel, sich bewusst darüber sein, was es mit dir macht.
Und dann gucke ich auch mal eine Serie auf Netflix und gucke auch mal 3 oder 4 oder 5 Folgen hintereinander und merke mir, okay, das war jetzt mal ein Abend, das habe ich jetzt mal gemacht, das reicht mir jetzt auch erstmal wieder für die nächsten Wochen. So.
It's all about the balance, das ist wirklich so. Alles im Balance und auch im Ayurveda sind wir jetzt nicht so super streng und sagen irgendwie, ja, du musst dich jetzt strikt nur ayurvedisch ernähren, nur deinen Dosha ausgleichen, also da darfst du schon mal ein Glas Wein trinken und so weiter. Wo ich immer ein bisschen streng bin, was viele immer ein bisschen shocking finden, ist, dass du eigentlich nicht so viel Kaffee auch trinken solltest. Also Kaffee, wenn du jetzt nicht eine Kaffa-Konstitution bist, der vielleicht mal ein Espresso so zum in die Gänge kommen gerne brauchen darf, Kaffee ist eigentlich auch krass. Trink mal 2 Wochen keinen Kaffee und dann trinkst du mal wieder ein und dann guckst du mal, was passiert. Dann weißt du, was
Kaffee nach der Hände.
Ja, krass, du bist völlig out of order, du bist voll
Angstgefühle, Stress. Total. Ich habe früher viel Kaffee getrunken, also 2-3 Tassen am Tag.
Ja, ich auch.
Habe es dann auch weggelassen vor so 4-5 Jahren mal, auch komplett fast ein Jahr lang.
Ja.
Ich habe auch gemerkt, und dunkle Schokolade, ich habe auch Schokolade damals weggelassen und bei dunkler Schokolade merke ich, dass das mich schon manchmal nährt. Das ist nichts, was ich jetzt täglich esse oder immer esse, aber ich finde, Schokolade wärmt irgendwie das Herz und das nährt das Herz. Und Kaffee ist halt super lecker, aber ich merke einfach, dass es, wenn ich eine Tasse trinke, wie gesagt, ich bin am Zittern, ich fühle Stress, das ist einfach nicht mehr schön.
Und ich finde, weil du sagst, dunkle Schokolade, ich finde auch gerade, wenn du dir mal ein wohliges und schönes Gefühl gönnen willst, aber nicht mit Kaffee, sondern mit was anderem, dann versuch mal zeremoniellen Kakao. Das ist so schön herzöffnend und schmeckt halt nicht wie Kaba, sondern es ist halt Kakao, es ist halt roher Kakao, aber es öffnet das Herz. Und das ist eigentlich die gegenteilige Wirkung von dem, was Kaffee macht. Kaffee macht zu, Kaffee macht eng und Kakao öffnet. Und ich trinke super gerne mal ein bisschen Kakao wirklich auch, um mein Herz zu öffnen. Gerade auch, wenn ich weiß, so ich gehe in die Kreation oder so, dass ich da wirklich mit offenem Herzen sozusagen kreiere. Und das ist total schön. Also wenn du da mal eine Alternative probieren willst, die jetzt nicht aufputscht oder so, aber einfach, wenn du gerne dieses wohlige Gefühl hast, dann probier mal Kakao.
Oh, mega, mega schöner Tipp. Danke, Linda. Und ja, danke dir jetzt auch für unser wundervolles Gespräch. Ich würde sagen, wir setzen uns jetzt alle mit einer Folge Biene Maja und einem Kakao hin und machen es uns gemütlich.
Das wollte ich erreichen, ja. Geil.
Ich danke dir auf jeden Fall für all deinen Input, für all deine Tipps und dein Wissen, was du jetzt heute mit uns geteilt hast. Und ja, wie gesagt, jeder, der die andere Folge mit Linda noch nicht gehört hat von Dezember, hört da gerne nochmal rein. Da haben wir nochmal ein bisschen mehr über ihr Design gesprochen, wenn ihr jetzt neugierig seid, was so Lindas Design ist und ihr Weg da auch dahinter. Und sonst, ja, wirklich von ganzem, ganzem Herzen danke, Linda. Ich sende dir die liebsten, liebsten Grüße in deine Richtung. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier verbunden haben. Und ja, mein Herz ist ganz, ganz warm und weich jetzt auch nach unserem Gespräch hier.
Wie schön. Mir geht's genauso, Steffi. Und ich danke dir vielmals, dass ich auch noch mein zweites Mal bei dir im Podcast sein durfte.
Danke, Linda.
Schön, dass du heute hier wieder mit dabei warst im Sternstaubstunden-Podcast. Und ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel aus der Episode für dich mitnehmen. Du konntest einfach ja für dich nochmal für deinen eigenen Weg auch ganz viel lernen. Und ich freue mich so riesig und bin unglaublich dankbar, dass du hier Teil vom Podcast bist. Und ja, wenn dir der Podcast wirklich hilft, wenn er dich auf deinem Weg unterstützt, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen würdest und auch gerne so ein bisschen deine Gedanken zum Podcast mit mir und mit anderen da teilen würdest, damit wir mit dem Podcast noch mehr Menschen erreichen und ja, der Podcast einfach noch mehr Menschen auf ihrem Weg begleiten darf. Wenn du den Podcast natürlich auf YouTube guckst, dann schreib mir auch super, super gerne einen Kommentar, teile einfach deine Gedanken zur Folge da und schau auch super gerne bei mir auf Instagram vorbei, @allabout_humandesign. Und ja, schreib mir da einfach gerne eine Nachricht, schreib unter den aktuellen Post, schau dich da gerne so ein bisschen um, wenn du auch neu bist. Und da freue ich mich riesig, wenn wir uns da austauschen. Ich sende dir jetzt ganz, ganz liebe Grüße. Vergiss niemals, du bist ein Wunder. Du trägst das ganze Universum in dir und bist aus Sternenstaub gemacht. Alles, alles Liebe, deine Steffi.